Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Puff.
Hallo Martin. Jetzt war ich schneller.
Hallo Walter. Wie viele Folgen werden wir wohl noch machen?
Ich hoffe nur noch eine. Und dann kommt der Herr. Wenn er nicht kommt, wer weiß, wie viele noch.
Ja, das liegt in seiner Hand. Wie war es denn so bei dir? Also die Frage muss ich doch reinbringen.
I'm fine.
Danke, mir geht es gut.
Dann lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, wieder wollen wir dir danken, dass du uns diese Gelegenheiten gibst. Wir können das nur mit der Kraft, die du uns gibst. So bitten wir dich wieder, unseren Verstand durch den Heiligen Geist zu erhellen und dieses Gespräch zu segnen. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Nun, Martin, wir haben diese Folge die wohlbekannte Pflicht genannt.
Richtig.
Der Titel lässt nichts Gutes erahnen, oder? Sollen wir es einfach dabei belassen und lieber gleich nach Hause gehen? Oder sollen wir es doch machen?
Naja, wenn man den Willen Gottes wirken lässt, ist das nicht immer in Übereinstimmung mit deinem Willen.
Ich verstehe.
Das macht es etwas kompliziert.
Die gefallene Natur kommt nicht so leicht auf Linie, oder?
Nein, gar nicht. Man muss den Herrn auch in den kleinen Dingen vertrauen und ihm auch die kleinen Dinge übergeben. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus sind es immer die kleinen, unbedeutenden Dinge, bei denen es schwierig wird.
Die kleinen Entscheidungen auf dem Weg, die sich dann anhäufen.
Ja.
Gehen wir gleich mitten hinein in 2. Mose. Denn der Auszug ist die Errettung aus Ägypten im Typus. Er errettete sein Volk aus Ägypten und wir leben in einer Zeit, in der er sagt, kommt aus Babylon heraus.
Stimmt.
Was damals lokal war, ist jetzt universal. So ist es doch, oder?
Genau.
Wir betrachten uns 2. Mose 4, Abvers 19. Und der Herr sprach zu Mose in Midian, geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachteten. So nahm Mose seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in seine Hand. Er war ja schon 40 Jahre in Midian gewesen. Er war mit Gott in Verbindung und sprach mit ihm.
Ja.
Er hatte dort auch einiges geschrieben. Das Buch Hiob, das steht fest. Er wandelte mit Gott und auch sein Denkmuster änderte sich. Er hatte 40 Jahre Zeit, dass seine ägyptischen Wurzeln sich auflösten. Aber sie nützten ihm auch, denn er besaß alle Weisheit der Ägypter.
Richtig.
Martin, das ist ein wichtiger Punkt. Manche sagen immer, warum studierst du das alles? Es ist nicht notwendig, all diese Dinge zu wissen.
Ja.
War es für Mose nützlich, das ägyptische Denken zu verstehen?
Ich denke, dass Gott ihn genau dafür dorthin gesetzt hat, um das zu lernen. Anders hätte er das, was er getan hat, nicht tun können.
Ja, er besuchte dort die Universität. Ich weiß es nicht, aber vielleicht war es die Universität von Luxor. Und er war in aller Weisheit der Ägypter ausgebildet. Er kannte sich auch mit dem Militär aus. So wusste er genau, wie ihr Kriegswesen funktionierte. Ist es wichtig, den Feind zu verstehen?
Ja.
Meinst du?
Das ist sehr wichtig. Wenn du deinen Feind nicht kennst, weißt du nicht, mit wem du es zu tun hast.
In der Reihe von Kreta nach Malta sprach ich über die Kunst des Krieges. Wenn man die Kunst des Krieges nicht versteht, hat man keine Ahnung, woher der Feind kommt. Und das könnte zu großer Verwirrung führen, nicht wahr?
Richtig.
Okay. Denkst du, dass den Engeln und Jesus die Niedertracht des Teufels wohl bekannt war?
Ja.
Warnten sie Adam und Eva?
Ja.
Vor seinen Taktiken und wer er war und wo er war und dass sie ihm nicht zuhören sollten?
Definitiv. Wenn man den Geist der Weissagung liest, steht dort, dass Adam und Eva in ständiger Verbindung zu Engeln und Gott standen.
Richtig. Und wenn man auf den Mauern Zions steht, hält man doch Ausschau, was der Feind gerade im Begriff ist zu tun, nicht wahr?
Ganz genau. Das ist doch die Aufgabe eines Wächters.
Okay, also weiter im Text.
And thou shalt say unto Pharaoh,
und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das heißt, dass er von herausragender Bedeutung war. Er ist einzigartig.
Ganz besonders.
Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen.
To the tenth plague.
Right. Nun, Martin, hier wird auf die 10. Plage Bezug genommen. Und zwar schon ganz zu Anfang.
Stimmt.
Das ist doch eine sehr ernste Warnung. Machte Gott das sofort oder wartete er damit?
Er wartete.
10 Plagen lang, nicht wahr? Sie hatten vorher 9, bevor sie das erleiden mussten. Sie hatten viele Warnungen. Niemand konnte also sagen, dass Gott unfair war.
Nein.
Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er, also Gott, von ihm ab. Sie sagte aber, Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Dieser Vers löst in der Welt viele Diskussionen aus.
Ja.
Hatte sie da einen Wutanfall? Warum tat sie es und nicht er? Denn in Wirklichkeit war es seine Aufgabe, das zu tun, als Ehemann. Offensichtlich waren seine anderen Söhne schon beschnitten worden. Es ist nicht vollständig klar, ob sie schon früher beschnitten worden waren oder nur kurz zuvor. Aber wie auch immer, manche sagen, dass Zipporah sehr gegen die Beschneidung war. Wahrscheinlich war sie das, weil sie deren Bedeutung nicht völlig verstand. Aber manche Leute denken sogar, dass sie hier ihren Ehemann verflucht. Und es wird sogar zweimal erwähnt. Wenn man verschiedene Bibelkommentare liest, wird diese Vorstellung vorgebracht.
Ja, manche sind wahrscheinlich auch durch den Teil verwirrt, in dem steht, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten.
Genau. Niemand weiß, wie genau Gott ihn töten wollte. Erschien er wie der Engel des Herrn, dem Biliam mit gezücktem Schwert, bereit, ihn umzubringen? Oder war es auf eine subtilere Art und Weise, die Mose aber verstand? Schlug er ihn mit einer schweren Krankheit? Das wäre gut möglich. Und Mose wäre dadurch völlig hilflos und im Sterben gewesen. Er konnte also seinen Sohn gar nicht beschneiden. Wenn Zipporah es nicht für ihn getan hätte, wäre Mose gestorben. Warum handelte Gott hier so drastisch? Betrachten wir uns doch ein paar Kommentare zu diesem Textabschnitt. Am liebsten gehe ich zu Quellen, von denen ich weiß, dass sie eine geistliche Verbindung mit Gott hatten. Also entweder den Geist der Weissagung oder Wesley oder Luther oder so jemand. Oder vielleicht einen der Pioniere. Wesley schreibt, da ließ er von ihm ab. Der Engel, der vernichten sollte, zog sich zurück. Doch Zipporah kann es immer noch nicht vergessen. Sie nennt Mose sogar ungerechtfertigt einen Blutbräutigam. Wesley dachte also, dass sie sehr unglücklich war und ihn fast verwünschte. Denn wegen ihm musste sie das Kind beschneiden. Und bei dieser Gelegenheit, was wahrscheinlich ist, sandte er sie zu seinem Schwiegervater zurück, damit sie ihm nicht noch mehr Sorgen bereitete. Wenn wir für Gott einen bestimmten Dienst erfüllen sollen, sollten wir alles so weit als nur möglich von uns fernhalten, was uns leicht zum Hindernis werden könnte. Lass die Toten begraben, du aber folge mir nach. Das wäre eine Möglichkeit. Wir wissen ja auch, dass sie wirklich zurückkehrten. Wir wissen die näheren Umstände nicht. Vielleicht liest er etwas viel hinein. Wenn wir zu Ellicott's Commentary for English Readers gehen, steht dort, da ließ er von ihm ab. Gott ließ von Mose ab. Das heißt, er erlaubt ihm, gesund zu werden. Er nahm Zipporas Handlung als ausreichend an, obgleich es eine verspätete Wiedergutmachung war und verschonte das Leben ihres Ehemannes. Dann erklärte Zippora ihm, als Mose schon etwas genesen war, warum sie ihn einen Blutbräutigam nannte. Es war wegen der Beschneidung, das heißt, wegen der zwei Beschneidungen. Einmal der von Gerson in Midian, die schon Jahre zurücklag, und jetzt der von Elisa. Wir erfahren aus 2. Mose 18, 2-3, dass Zippora und ihre Söhne von Mose zu Jethro zurückgeschickt wurden. Wahrscheinlich bei dieser Gelegenheit. Im Grunde stimmt er hier mit Wesley überein, nicht wahr? Mose war in Eile und das Kind hätte für einige Tage nur unter Beschwerden reisen können. Hier haben wir die Kaufmanns Bibelkommentar. Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war. Da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Dann nahm Zippora einen scharfen Stein und beschnitt ihren Sohn die Fort und warf sie ihm vor die Füße und sprach, fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Im Englisch hatte man einen kleinen Unterschied in der Übersetzung. Einmal den blutigen Ehemann und hier den Blutbräutigam. Das bedeutet, dass Mose lebensgefährlich erkrankte. Er glaubte also nicht, dass es das Flammenschwert war, sondern eine Krankheit. Und beide war klar, dass etwas nicht stimmte. Und wahrscheinlich haben sie darüber gesprochen. Vielleicht war Zippora etwas zögerlich und wollte dem Kind die Beschneidung nicht antun. Und so griff Gott ein.
Ja, wenn man sich das Szenario so betrachtet, hat es fast Ähnlichkeit mit Hiob, aber doch etwas anders.
Ja, aber dort war es der Teufel.
Ja, und bei Hiob gab es keinen Grund, warum er krank werden sollte. Doch hier gibt es einen Grund.
Ja, das stimmt. Das ist eine interessante Analogie. Es ist klar, dass Zipporas Handlung sein Leben gerettet hatte. Genau deswegen, weil sie den Zorn Gottes gestillt hatte. Und er ließ von ihm ab. Entweder wollte Mose den Jungen auch beschneiden oder Zippora nahm aus einem anderen Grund das Heft in die Hand und tat es selbst. Ich persönlich denke, dass er nicht dazu fähig war, sonst hätte er es getan. Nicht wahr? Er war also zu krank dazu.
Aber er war krank, weil er es zuvor nicht getan hatte.
Richtig. Es gab einen Grund dafür. Gott stellte sich ihm in den Weg und hinderte ihn, das auszuführen, was er tun wollte. Er war derjenige, der das Volk herausführen sollte. Und da war was nicht okay, was berichtet werden musste.
Okay.
Es ist ziemlich offensichtlich, dass die ganze blutige Angelegenheit Zippora zuwider war. Er glaubte also auch, dass Zippora gegen diese Beschneidung war. Und so nannte sie ihn einen Blutehemann oder Blutbräutigam. Jedoch war Moses Respekt vor den Einwänden seiner Frau sündig. Gott sieht die Person nicht an. Besondere Diener müssen gehorchen und auch ihre besonderen Aufgaben erfüllen. Es gibt noch andere Kommentare, die sagen, dass sie in Wirklichkeit keine abfällige Sprache gebrauchten, als sie ihn einen Blutbräutigam nannte. Weil der Bund ein Bund im Blut war. Und deshalb war die Beschneidung so wichtig. Sie trug symbolische Bedeutung in sich. Einmal das Symbol für die Beschneidung des Herzens, nicht nur für den Einzelnen, an dem es durchgeführt wurde, sondern für die ganze Nachkommenschaft dessen, der es tat. Denn der Ehemann ist der Herr des Hauses, nicht wahr? Und es war eine blutige Beschneidung, was im Grunde auch bedeutete, dass die priesterliche Pflicht des Ehemanns im Haus für die ganze Familie galt.
Ja.
So bist du mir jetzt ein Blutbräutigam. Oder anders gesagt, wir sind im Bund zusammen verbunden. Man könnte es auch so lesen. Dann ist es keine Verwünschung. Ob es jetzt das eine oder das andere war, ich bevorzuge die zweite Überlegung, weil es nicht so drastisch ist.
drastic, right?
Yes. Ja, und das spätere Ergebnis
bleibt das gleiche.
Es ist sogar besser, weil es keine schroffen Gefühle gibt.
Richtig. Sie verwünschte nicht. Sie sagte, jetzt haben wir die Pflicht erfüllt und du bist mir ein Blutbräutigam geworden. Wegen der Beschneidung. Das heißt im Grunde, wegen des Bundes. Nicht wahr? Anders gesagt, unterwarf sie sich, obwohl sie etwas zurückhaltend war. Sie gab nach, weil sie erkannte, dass es ein notwendiger Bestandteil ihrer Religion war.
Richtig.
Okay, lesen wir weiter in 2. Mose 4, Vers 27 bis 31. Und der Herr sprach zu Aaron, geh hin, Mose entgegen in die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Martin, es ist wichtig, dass Gott zu beiden Seiten sprach. Im Grunde kann man sagen, dass er auf beiden Seiten zum Herzen sprach.
Ja.
Der eine hat den Auftrag hinzugehen und etwas Besonderes zu tun und der andere sollte zusammenarbeiten.
Das stimmt.
Beide müssen davon unterrichtet werden. Und Mose verkündigte Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, auch alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte, und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk.
Oh,
das ist doch eine sehr schöne Aussage, oder?
Ja.
Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und die Elend angesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Okay, Martin, wieder haben wir etwas Einblick. Wieder zwei Seiten. Die eine hat eine Botschaft von Gott. Die andere ist willens mitzumachen. Und die Menschen glaubten. Und sie beteten an.
Genau.
So sollte es sein.
So sollte es sein.
Blieb es so?
Leider nicht.
Nein, es blieb nicht so. Sie hatten gute Vorsätze, aber das Fleisch war schwach.
Genau.
Steckt da eine Lektion für uns drin?
Eine sehr tiefgründige Lektion.
Nun gut. Also Martin, irgendjemand muss dir gesagt haben, das möchte der Herr. Nicht wahr?
Ja.
Und in einem geistlichen Sinn hast du diesen jemand getroffen, hast es für dich nachgeprüft, bist zu dem Schluss gekommen, dass es stimmt. Und irgendwann warst du gläubig. Dann kam die Entscheidung, diesen Gott zu verehren.
Ja.
Hast du etwas später auch gesagt? Alles, was du willst, will ich tun?
Ja.
Okay. Gehen wir einmal zum Geist der Weissage. Das ist eine weitere zuverlässige Quelle. Mit Frau und Kindern brach Mose auf. Auf dem Weg von Midian erlebte Mose eine unvermutete, schreckliche Warnung vor dem Missfallen des Herrn. Ein Engel trat ihm in drohender Haltung entgegen, als wollte er ihn auf der Stelle umbringen. Dies geschah ohne jede Erklärung. Aber Mose erinnerte sich, dass er eine Forderung Gottes außer Acht gelassen hatte. Von seiner Frau dazu überredet, hatte er die Beschneidung an seinem jüngsten Sohn bisher zu vollziehen versäumt. Wir können damit ziemlich sicher sein, dass einige der Kommentare einiges richtig erfasst haben, nicht wahr?
Ja, aber er ist nicht erkrankt.
Das heißt nicht, dass er nicht krank wurde.
Oh ja, das stimmt. Der Engel hätte auch da sein können, um ihn erkranken zu lassen.
Richtig. Man weiß es nicht. Es wäre möglich, dass er einfach nicht imstande war.
Ja.
Durch welches Leiden auch immer. Und es geschah so plötzlich, dass er wusste, dass Gott ihm etwas sagen wollte. Gott musste nichts mehr sagen. Mose wusste es. Offensichtlich war es deswegen zur Diskussion gekommen. Damit hat er die Bedingung nicht erfüllt, die sein Kind erst zu den Segnungen berechtigte, die zum Bund Gottes mit Israel gehörten. Mir gefällt das, weil es die Idee unterstützt, dass du mir ein Ehemann des Bundes oder des Blutes bist. Weil Zipporah fürchtete, ihr Mann müsse sterben, vollzog sie den Brauch selbst. Darauf erlaubte der Engel Mose, die Reise fortzusetzen. Mit seiner Sendung zu Pharao kam er in eine Lage, die nicht ungefährlich war. Nur unter dem Schutz heiliger Engel blieb sein Leben darin bewahrt. Aber bei nachlässiger Erfüllung der ihm gut bekannten Pflichten hätte er sich nicht sicher fühlen dürfen, denn dann konnten ihn die Engel Gottes nicht mehr schützen. Martin, denkst du, dass wir das willkürlich gewählt haben, oder meinst du, dass in dieser Typologie etwas steckt, was wir beachten sollten?
Diese Typologie führt geradewegs zu jedem Menschen auf dieser Erde.
Okay, was wollte er denn tun? Er war unterwegs zum Pharao. Der Pharao ist ein Typus für Satan. Mose sollte ihm entgegenstehen. Während wir uns dem Ende der Zeit nähern, werden wir da auch geradewegs auf einen Feind treffen und auf seine Vertreter? Es wird auch einen frontalen Zusammenstoß geben.
Das Schiff wird auf Malta auflaufen.
Okay. Nun gut, Martin. Was ist aber, wenn wir eine uns bekannte Pflicht vernachlässigen? Können die Engel Gottes uns dann beschützen?
Nein.
Ist es deshalb notwendig, dass wir uns erforschen?
Unbedingt. Wenn wir unter dem Schirm Gottes sein wollen, muss man seine Pflicht erfüllen.
Dann muss man seine Pflicht erfüllen. Gut. Wer hat denn die Anweisungen erhalten, was die Pflicht war?
Mose.
Mose war dazu berufen worden, die Menschen aus Ägypten herauszurufen, nicht wahr?
Genau.
Gab es einen antitypischen Mose, der von Gott alle Anweisungen erhielt, die das Endzeitvolk benötigen würde, um aus dem antitypischen Babylon herauszukommen?
Ja, es gibt einen antitypischen Mose, der dem Volk die Pflichten weitergeben musste.
Richtig. Ist diese Pflicht bedeutungsvoll? Ist sie wichtig?
Ja, man sieht ja, wie wichtig sie zur Zeit Moses war.
Eine kleine Vernachlässigung einer bekannten Pflicht und der Tod wäre die Konsequenz.
Richtig.
Okay. Auf die Weisung von Engeln machte sich Aaron auf, um seinen Bruder zu begegnen. Weißt du, wenn wir das jetzt so lesen, gibt es Menschen, die das sehr buchstäblich umsetzen. Als ob der eine da sitzt und nebendran der Engel sitzt und ihm Anweisungen gibt. Nein. Das geschieht im Geist. Das Denken wird beeindruckt durch Worte. So geschieht das.
Die Engel machen das jetzt noch jeden Tag so. Jeder, der die Bibel studiert, erhält Anweisungen von Engeln.
Ganz genau. Wenn man sich zum Bibelstudium hinsetzt, spricht man doch ein Gebet und bittet, Herr, ich möchte wirklich verstehen, was du sagst. Was ist dein Wille? Engel Gottes werden uns erleuchten. Und der Heilige Geist, der in uns wirkt, wird das hervorbringen. Hier steht also, dass er Weisung von Engeln erhielt und aufbrach, um seinen Bruder zu treffen, von dem er schon so lange getrennt war. Sie trafen sich in der Wüste unweit des Horeb. Zusammen wanderten sie dann nach Ägypten. Als sie in Gosen ankamen, versammelten sie bald die Ältesten Israels. Martin, da stellt sich eine Frage. Sammelt Gott sein Volk für eine Konfrontation mit Pharao? Wir haben das schon beantwortet. Wir sind schon auf dem Weg. Wie betreffen uns diese Worte? Was ist, wenn wir auch eine wohlbekannte Pflicht vernachlässigen, wie etwa die Gesundheitsreform? Gott gab also seinem Volk eine Botschaft, die besagt, nun Martin, sagen wir es frei heraus, wenn du in diesem geistlichen Krieg bestehen willst, in diesem Konflikt der Interessen, in diesem Zusammenprall der Denkweisen,
ganz genau,
dann möchte ich, dass ihr einen klaren Verstand habt. Und deshalb werde ich euch in meiner Gnade ganz genaue Anweisungen geben, was richtig und was falsch ist. Und ich möchte, dass ihr das tut. Und dann sagen wir, aber das wollen wir nicht machen. Oder deine Zipporah sagt, keinesfalls mache ich das. Und du schließlich sagst, um des Hausfriedens willen höre ich auf Zipporah. Könntest du da ein Problem bekommen?
Ich denke, dass du mit größter Wahrscheinlichkeit ein Problem bekommen wirst.
Dann wirst du doch ein Problem haben, oder?
Ich möchte noch kurz etwas klarstellen. Du wirst ein Problem mit Gott haben.
Ja.
Nicht eines zwischen dir und Zipporah.
Wer hielt denn Mose dort auf?
Gott.
Stimmt. Eine Übersetzung sagt sogar, dass Jehova ihn dort aufhielt. Diesem Zweig des Werkes Gottes wurde nicht die nötige Aufmerksamkeit gewidmet und durch diese Vernachlässigung ging viel verloren. Wenn die Kirche ein größeres Interesse an den Reformen bekunden würde, durch die Gott selbst danach strebte, sie für sein Kommen zuzubereiten, wäre ihr Einfluss bei weitem größer, als er jetzt ist. Martin, ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Mose war unterwegs zu einer Auseinandersetzung, zu einem Widerstreit der Interessen. Mir kommt es manchmal so vor, als ob die Kirche mehr auf der Seite des Pharaos ist, als auf der Seite Gottes, bei vielen Themen, mit denen wir in unserer Zeit konfrontiert werden. Ich weiß nicht, ob das für dich etwas zu hart klingt.
Definitiv. Für mich sieht es so aus, als ob gar kein Konflikt stattfindet.
Es sieht eher nach Konformität als nach Konflikt aus, oder?
Und wie du schon vorhin sagtest, die Konfrontation findet mit Pharao statt, aber momentan sieht es nach...
einer Konfrontation mit Mose aus?
Ja, genau, so ist es.
Ja, der Geist der Weissagung wird beiseite gelegt. Wir haben das letzte Mal über Medikamente gesprochen. Nicht wahr? Medikamente sollten dem Körper nicht zugeführt werden. Das ist eine Anweisung für einen antitypischen Mose. Und die moderne medizinische Bruderschaft in unseren eigenen Reihen sagt, das galt für damals und nicht für heute. Medikamente sind jetzt besser, als sie damals waren.
Richtig.
Aber wir hörten diesen Nobelpreisträger, der sagte, wenn sie weiter dieses Zeug mit dem toten Kopf und den gekreuzigten Knochen einnehmen, wird es sie umbringen. Und du kannst ganz einfache Medikamente heranziehen. Nehmen wir zum Beispiel irgendwas, Paracetamol, das in einer kleinen Tablette steckt, die man sogar Kindern geben kann. Was passiert, wenn man 10 davon auf einmal nimmt? Kann das Leberzirrhose verursachen?
Ja, sehr gefährlich.
Kann es andere Erkrankungen verursachen und Systeme im Körper angreifen? Sogar hier hat man eine lange Liste, was sie auslösen können, nicht wahr?
Okay.
Martin, wenn man natürliche Produkte benutzt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Überdosis eher gering. Nun, auch gutes Essen kann Brechreiz auslösen,
ja,
wenn man zu viel davon isst.
Das stimmt.
Alles sollte in Maßen genossen werden. Alles muss maßvoll angegangen werden. Aber dieses Thema ist sehr, sehr wichtig. Wir sind also unterwegs und steuern auf einen Zusammenprall mit Pharao zu. Lesen wir also weiter. Auch wenn die Gesundheitsreform nicht die dritte Engelsbotschaft ist, ist sie doch eng mit ihr verbunden. Diejenigen, die die Botschaft verkünden, sollten auch die Gesundheitsreform lehren. Es ist ein Thema, das wir verstehen müssen, um für die Ereignisse vorbereitet zu sein, die nah vor uns liegen. Und es sollte einen prominenten Platz einnehmen. Nun, Martin, mich betrübt es, dass unsere Kirchen an vorderster Front stand und einmal das Haupt war, was die Gesundheitsreform betraf.
Stimmt.
Das hat die ganze Welt aufgerüttelt. Das veränderte das Ernährungsgefüge auf der ganzen Welt.
Richtig. Es war das totale Gegenteil aller anderen verbreiteten Gesundheitstrends.
Genau. Es war das totale Gegenteil. Und die ganze Frühstücksindustrie, die es jetzt in der Welt gibt, kam als Konsequenz dieser Kirche. Nicht wahr?
Genau.
Es gibt ja immer noch den Namen Kellogg's. All diese Produkte, Wheatbix, alternative Produkte wie Marmite, Erdnussbutter, Sojamilch, all diese Dinge. Es gibt niemanden, der nicht von der Gesundheitsbotschaft betroffen ist, die von den Pionieren dieser Kirche hinausging. So ist es doch.
Das stimmt.
Und unsere Einrichtungen sollten ein Modell für Gottes Art und Weise sein. Und wir hatten Sanatorien und Krankenhäuser und die brachten etwas hervor, was ganz anders war als das, was die Welt hatte. Die Gesundheitsreform wurde angewendet. Natürliche Heilmethoden, Ernährung, Sonnenlicht, Bewegung, eine pflanzenbasierte Ernährung. In keinem unserer Sanatorien gab es Fleisch auf dem Tisch. Medikamente sollten um jeden Preis vermieden werden. Intelligente Wasseranwendungen zur Genesung der Menschen. Umschläge und Wickel. Fieber wurde durch geschickte Wasseranwendungen behandelt. Und so weiter und so weiter.
Etc., etc., etc.
Gab es einen Umschwung von dem allen weg hin zur Seite der Welt?
Ja, leider ja.
Leider ja. Wo es damals in der Einrichtung keine Medikamente gab, sieht man heute kaum einen Unterschied zur Welt. Es hat sich so sehr angeglichen, dass man sogar Allianzen bilden kann.
Stimmt. Mit Pharao.
Ja, mit Pharao. Und man begräbt die Botschaft. Dieser Stand der Dinge ist sehr bedauerlich. Satan und seine Handlanger suchen beständig, dieses Werk der Reform zu behindern und werden alles tun, was sie nur können, um jene zu verwirren und zu belasten, die sich von Herzen darin engagieren. Nun, Martin, wenn wir, also da spreche ich nicht von uns beiden, aber von uns als Volk, unseren Gesundheitseinrichtungen. Bekommen Sie die größte Unterstützung von überall oder treffen Sie auf ungeheuren Gegenwind?
Ungeheure Opposition.
Martin, ist das eine wohlbekannte Pflicht, die vernachlässigt wird?
Ja.
Wie sollen wir Pharao gegenübertreten und wie sollen die Engel uns schützen, wenn wir so weitermachen?
Wenn du so weitermachst, wirst du es nicht schaffen. Du wirst gegen Pharao nicht bestehen können. Gott wird das nicht erlauben.
Martin, bist du da nicht sehr hart? Ich denke, du musst etwas herunterkommen.
Mir liegt das sehr am Herzen, denn das ist etwas, was den Leib Christi wirklich verändern kann.
Okay, lass mich dir eine Frage stellen. Du bist ja noch relativ neu auf diesem Weg, oder?
In this walk, right?
Erlebst du Widerstand von außen? Sagen wir einmal innerhalb eines Freundeskreises von früher oder in der Familie oder wo auch immer. Erlebst du diesbezüglich Widerstand?
Ja.
Gut, dann lass mich eine schreckliche Frage stellen. Erlebst du diesbezüglich in der Kirche Widerstand?
Ja, leider ja.
Satan ist also nicht untätig.
Er ist nicht nur am Werk, sondern hat auch Erfolg.
Ja, er hat Erfolg. Er ist dabei, die Botschaft auszulöschen. Manchmal kämpfen die Leute und stellen eine Gesundheitsreform auf die Beine und erhalten nichts als Kritik dafür, bis sie am Ende ihre Sachen packen und weggehen müssen. Ist das nicht eine Schande, dass so etwas in unserer Zeit geschieht, wenn wir uns kurz vor dieser Auseinandersetzung mit Pharao befinden?
Und wir sind auch in einer Gesundheitskrise.
Ja.
Das ist so.
Laufen wir da zum Pharao, dass er uns hilft, oder laufen wir zu Gott?
Zu 100% laufen wir zum Pharao.
Wir laufen zum Pharao, ganz genau. Testimonies for the Church, Band 1, Seite 560. Die Gesundheitsreform ist ein Zweig des besonderen göttlichen Werks zum Nutzen seines Volkes. Ich sah, dass die größte Gefahr für eine von uns aufgebauten Einrichtungen darin bestünde, dass ihre Verwalter sich vom Geist der gegenwärtigen Wahrheit und der Einfachheit abkehren würden, die Christi Jünger immer kennzeichnen sollte. Als Hiskia im Sterben lag, bekam der Prophet die Anweisung, einen Feigenumschlag zu machen. Ich bin mir sicher, dass die Ärzteschaft das Quacksalberei nannte.
Bestimmt.
Oder nicht? Aber es wurde mit ihm besser, so kurz vor seinem Tod. Martin, wer hat also die Kontrolle über unsere Gesundheit?
Na, wir selbst und Gott.
Ah, ich verstehe. Gott ist also der Urheber der Gesundheit und wir sind diejenigen, die seinen Willen erfüllen sollten.
Du triffst die Entscheidung und wenn es die richtige ist, dann kann Gott helfen.
Richtig. Ich wurde davor gewarnt, den Standard der Wahrheit in solch einer Institution irgendwie herabzusetzen, um den Gefühlen der Ungläubigen entgegenzukommen und sich so ihrer Gunst zu versichern. Das große Ziel, Ungläubige in solchen Einrichtungen aufzunehmen, besteht darin, sie dazu zu führen, die Wahrheit anzunehmen. Nun, Martin, wenn wir Organisationen haben, die dazu gedacht sind, Menschen zu helfen, wir wollen hier keinen Namen nennen. Und die Anweisung lautet, sie streng säkulär zu halten. Erfüllt das dann Gottes Absicht?
Nein, überhaupt nicht.
Deren Zweck besteht doch darin, sie zur Wahrheit zu bringen. Wie kann man denn Menschen zur Wahrheit führen, ohne die Wahrheit auszusprechen oder zu zeigen?
Das stimmt.
Oder möchten wir nur Ehrungen der Welt?
Wir wollen einfach nur akzeptiert werden.
Wenn der Standard heruntergesetzt wird, dann werden sie den Eindruck bekommen, dass die Wahrheit nur von geringer Wichtigkeit ist und sie werden mit einer schwerer zu erreichenden Gemütsverfassung gehen als zuvor. Aber das schlimmste Übel, das sich aus so einem Vorgehen ergeben würde, wäre dessen Einfluss auf die armen, geplagten, gläubigen Patienten, was die Sache allgemein stark beeinträchtigen würde. Sie wurden gelehrt, auf gläubiges Gebet zu vertrauen und das Gemüt vieler von ihnen ist bedrückt, weil das Gebet jetzt nicht mehr vollständig erhört wird. Ich sah, dass der Grund dafür, dass Gott die Gebete seiner Diener für die Kranken unter uns nicht weitreichend erhört, darin liegt, dass er mit solchem Tun nicht verherrlicht werden kann, während jene die Gesundheitsgesetze verletzen. Eine wohlbekannte Pflicht.
Ja, und ich denke, wir sehen das heute immer noch.
Ich denke, wir sehen das mehr als jemals zuvor.
Wir bitten Gott im Gebet um die Heilung unserer Kranken, aber wir vernachlässigen die uns bekannte Pflicht.
Und weil wir nicht die erhofften Resultate sehen, laufen wir zum Pharao und bitten um seine Hilfe.
Ja. Das Schlimmste ist, dass wir dann sagen, dass die Mixtur vom Pharao heilt.
Stärker ist.
Und von Gott kommt.
Stell dir nur einmal vor, Martin, wenn die Mixtur, die von den Priestern des Pharaos entwickelt wurde, Gott zugesprochen wird. Wäre das nicht schockierend?
Ja, das ist ein bedauerlicher Zustand.
Nun gut, lass uns noch ein wenig mehr lesen. Das ist aus The Spirit of Prophecy, Band 4. Ich mag diese alten Bücher, weil das Kind dort beim Namen genannt wird.
Ja.
Du weißt genau, woran du bist. Die in der Heiligen Schrift verordnete Heiligung schließt das ganze Wesen ein. Leib, Seele und Geist. Paulus betete für die Thessalonicher, dass ihr Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi. Ein andermal schrieb er an Gläubige, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer, da das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Ein Zitat aus Römer 12, Vers 1. Den Juden war befohlen worden, Gott nur solche Tiere zum Opfer zu bringen, die keine Krankheiten oder Makel hatten. So wird von Christen gefordert, dass sie all ihre Kräfte im bestmöglichen Zustand für ihren Dienst für den Herrn bewahren. Petrus sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 11, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Das Wort Gottes wird nur einen schwachen Eindruck auf der Seele hinterlassen, deren Kräfte durch irgendeine sündige Befriedigung betäubt sind. Das Herz kann sich die Heiligung für Gott nicht bewahren, während tierischen Gelüsten und Leidenschaften auf Kosten von Gesundheit und Leben nachgegeben wird. Paulus schreibt an die Korinther, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. 2. Korinther 7, Vers 1. Und unter die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, rechnet er auch Selbstbeherrschung. Die Gesundheitsreform wurde uns nicht als Fluch, sondern als Geschenk gegeben.
Es ist wie beim 4. Gebot. Jeder möchte einen Fluch daraus machen.
Stimmt. Nun, Martin, also ich war ein Fleischfresser, oder? Ich sagte immer, Hühnchen war Gemüse. Ich war durch und durch ein Fleischesser. Ob das wohl leicht war? Ja gut, dann probieren wir das mal eben aus. Meinst du, das war alles einfach?
Ich war genauso. Ich kann dir eins sagen, es war nicht einfach. Aber es wird einfach, wenn du es nicht allein tust, sondern es mit Gott machst.
Okay. Und als du es getan hattest, als du damit angefangen hattest, erlebtest du da Widerstand?
Ja.
Bekommst du immer noch Gegenwind?
Ja.
Täglich, oder? Aber als du es durchgezogen hattest, spürst du die Vorzüge?
Unbedingt.
Und als du richtig dabei warst, ging es dir irgendwie schlechter als zuvor?
Nein, viel besser.
Ah.
Und was mich persönlich betrifft, ich kann nicht mehr zurückgehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, zurückzugehen.
Dir geht es ja auch besser.
Ja. Und was mich dabei oft so erstaunt, ist, dass Menschen, die mit mir herumstreiten, sagen, nein, du bist schlechter dran.
Du bist schlechter dran?
Aber sie befinden sich ja nicht auf dieser Seite.
Genau. Weißt du, als Wesley über Musik sprach, er war ja ein großer Komponist und liebte Musik, und er schenkte der Kirche wunderbare Musik, 1000 Lieder oder sogar mehr. Ich weiß nicht, wie viele er und sein Bruder schrieben. Es ist so unglaublich. Und er beklagte sich, warum sollte der Teufel nur die beste Musik haben? Ist es nicht so? Die Menschen denken genauso. Der Teufel hat die beste Ernährung und Gottes Volk ist benachteiligt.
Wie wahr?
Und du bist so davon überzeugt, dass du bei einer Umstellung ganz schnell denkst, puh, nichts als nur dieses Manna.
Ja, mittlerweile ist es so verdreht, dass das, was vom Teufel ist, so dargestellt wird, als ob es von Gott wäre.
Genau. Martin, es ist schon erstaunlich und ich stimme dir völlig zu und ich könnte auch niemals zurückgehen. Es ist sogar so, dass die alte Lebensweise mich abstößt. Ich weiß nicht, was sich verändert hat. Ich habe das mit Sicherheit nicht gemacht. Aber irgendjemand muss es doch verändert haben.
Kann ich dich noch etwas fragen?
Ja.
Wie lange hat es für Mose gedauert, bis er diese Denkweise des Pharaos und Ägyptens los wurde?
40 Jahre.
Als du damals diese Ernährungsweise hattest und dich umstellen musstest, braucht es doch auch einige Zeit, um das alles loszuwerden, oder?
Das ist richtig. Und das Interessante ist, dass ich mich in diese Forschung vertiefte. Denn als ich einmal die Vorteile erkannt und den Widerstand erlebt hatte, es ging sogar so weit, dass ich von draußen mehr Unterstützung erhielt, vor allem aus der New Age-Richtung, als innerhalb unserer eigenen Reihen. Das ist ein sehr trauriger Sachverhalt und es ist bis heute noch so.
Das stimmt. Wenn wir an das letzte Zitat denken, ist Satan geschäftig am Wirken?
Oh, er ist sehr fleißig. Sie schreibt hier an diese Menschen. Ich bin froh, dass ich den Gläubigen auf den Norfolk-Inseln helfen konnte. Sagt ihnen, dass die Gesundheitsreform für einen reinen Atem und reines, gut fließendes Blut notwendig ist. Tee, Kaffee, Port und Tabak verunreinigen diejenigen, die es konsumieren. Der Herr ruft alle auf, die Beanspruchung seiner Wahrheit zu glauben, bezüglich der Gesundheitsreform einen klaren biblischen Standpunkt einzunehmen. Es soll einen deutlichen Unterschied zwischen denen geben, die Gott dienen und denen, die Gott selbst dienen. Man kann sich diese kleinen Worte Tee und Kaffee hier herausgreifen. Nun, bei Tabak denke ich, dass die meisten Gläubigen zustimmen, dass er sicherlich gesundheitsschädlich ist. Aber was Tee und Kaffee anbelangt, doch sicher nicht. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag gehalten. Die Schokoladenseite der Jesuiten, der zeigte, dass die Pharaos Mittelmänner und Priester Kaffee hereinbrachten. Oder auch Tee, die auch Rauschgifte hereinbrachten. Opium, Kokain und dergleichen. Und die Riesenunternehmen gründeten, die diese Produkte verwendeten. Oder Kakao und die Menschheit damit verunreinigten.
Schokolade.
All das kam vom Pharaos Mittelmännern. Ganz besonders von seinen Priestern und dem Jesuitenorden. Martin, wir haben ganze Gemeinden, die denken, dass es gut ist, solche Dinge zu nehmen. Und überall wird Kaffee angeboten oder Tee. Und sie denken, dass es völlig in Ordnung ist. Doch hier haben wir eine sehr deutliche Mahnung dagegen.
Was ich manchmal traurig finde, ist, dass der Eindruck entsteht, dass es nur vom Geist der Weissagung kommen würde. Aber wenn ich das hier richtig lese, steht da, studiert eure Bibel, um zu erkennen, dass das der richtige Weg sein sollte.
Ja, und nicht nur das. Wenn es einem sogar die Welt sagt. Diese Aufnahmen vom Gehirn, die zeigte, dass nur eine Tasse Kaffee die Blutversorgung deines Gehirns um 40% reduziert. Martin, möchtest du ein um 40% verringertes Denkvermögen haben? Du magst ein Hoch haben, das aber bestimmt von einem Tief abgelöst wird.
Ja, wir haben schon in einer vorigen Folge das Video gezeigt, in der es um Richtlinien für das Urteilsvermögen ging.
Genau. Wenn wir jetzt zu den Plagen in Ägypten kommen, gibt es auch noch einiges anzumerken. Aber im Grunde betrachten wir uns die Entwicklung. Die Vernachlässigung einer einzigen bekannten Pflicht. Und er hätte Pharao nicht entgegentreten können, nicht wahr? Mose und Aaron waren Gottes Vertreter für einen frechen und trotzigen König und für unbußfertige Priester, die in Rebellion verhärtet waren und sich mit dem bösen Engel verbündet hatten. Wir stehen heute genau der gleichen Situation gegenüber. Wir haben unbußfertige Priester, die in Rebellion verhärtet sind und die sich mit bösen Engeln verbunden haben. Man kann es an der Art der Verkündigung sehen, bei der jede Norm im Wort Gottes verteufelt wird. Die gerechte Herrschaft Gottes war Pharao und den großen Männern Ägyptens keineswegs unbekannt. Sie hatten ihre Geschichte. Da gab es zum Beispiel Josef. Wir müssen nicht alles lesen. Viele nahmen wichtige Positionen ein und konnten für Gott Zeugnis ablegen. Es gab dort Menschen, die einige dieser Wahrheiten kannten. Satan wusste genau, dass Mose von Gott auserwählt war, um das Joch der Versklavung, das auf den Kindern Israels lastete, zu zerbrechen. Er beriet sich mit seinen Engeln, wie er mit einem Schlag zwei Ziele erreichen könne. Zum einen, den Einfluss der Wunder, die Gott durch Mose wirken würde, zu zerstören und so dem wahren Werk Gottes entgegenzuwirken. Also immer, wenn man Pharao gegenübersteht, ist man mit einer täuschenden Nachahmung konfrontiert. Wenn es also eine Gesundheitsbotschaft gibt, dann wird es eine gefälschte Botschaft dazugeben. Martin, an welche möchtest du dich halten?
Definitiv an die göttliche.
Okay. Und zweitens? Durch seine Einflussnahme die Magier zu unterstützen und damit Jahrhunderte hindurch die Wunder Gottes in Frage zu stellen und bei vielen den aufrichten Glauben, insbesondere an die Wunder, die Christus bewirken würde, wenn er in diese Welt käme, zu zerstören. Es wird also Zauberer geben. Es wird also Zauberer in der Kirche geben und meinst du, dass es auch Zauberer in weißen Kitteln geben wird?
Ja, definitiv.
Als Beweis ihres göttlichen Auftrags forderte der König ein Wunder. Jeder möchte ein Wunder sehen. Aaron nahm den Stab und warf ihn vor Pharao auf die Erde. Er wurde zur Schlange. Da ließ der Herrscher seine Weisen und Zauberer rufen. Interessant, oder? Dass es beim Namen genannt wird. Zauberei. Hexerei. Pharmakeia. Auch ein jeder von ihnen warf seinen Stab hin, da wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Diese Magier konnten ihre Stäbe nicht zu wirklichen Schlangen werden lassen, aber mit Hilfe des großen Betrügers vermochten sie, durch Zauberei, diesen Anschein zu erwecken. Die Stäbe in lebendige Schlangen zu verwandeln, überstieg Satans Vermögen. Denn obwohl der Fürst des Bösen alle Weisheiten und Macht seines gefallenen Engels besitzt, hat er keine Schöpferkraft. Er kann kein Leben geben. Das ist allein Gottes Vorrecht. Wenn es jetzt um Krankheiten geht, wessen Vorrecht ist es dann, Leben zu geben, Martin?
Gottes.
Gut. Wie war das mit der Schlange, die Aaron zu Boden warf? Das war eine richtige Schlange, weil sie die anderen verschlang. Aber dieser Beweis genügte dem Pharao nicht.
Nein.
Satans Fälschung erfüllte somit ihren Zweck. Sie bestärkte die Ägypter in ihrer Widerspenstigkeit und verhärtete das Herz Pharaos gegen jede bessere Erkenntnis. Satan hoffte sogar, auch Moses und Aarons Glauben an den göttlichen Ursprung ihrer Sendung zu erschüttern. Die einzige Folge jedoch war, dass er den Weg für noch größere Offenbarungen göttlicher Macht und Herrlichkeit bereitete. Sowohl den Israeliten als auch den Ägyptern wurde das Dasein und die Autorität des wahren, lebendigen Gottes umso deutlicher. Martin. Wir befinden uns gegenwärtig doch in einem Aufeinanderprallen verschiedener Denkweisen. Heute gibt es in der Welt zwei Seiten zur Geschichte und die Menschen müssen doch Entscheidungen treffen, oder? Kannst du dir vorstellen, dass das Thema eskalieren könnte und der Konflikt in der Zukunft sogar noch größer werden könnte?
Ja, ich denke, es ist schon dabei zu passieren.
Stimmt, das wird definitiv passieren.
Allerdings.
Und jeder, der das leugnet, ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Als der Konflikt eskalierte, wurde da das Herz des Pharao weicher oder sogar noch verhärteter?
Noch verhärteter.
Martin, wenn wir jetzt nicht auf der richtigen Seite der Entscheidung stehen, wird der Konflikt immer schlimmer und noch schlimmer. Werden wir noch von Pharaos Seite zur Gegenseite überwechseln? Oder werden wir sagen, wow, schau nur, was eine Zauberei und die Pharmakeia hervorbringen. Ich werde zu Pharaos Seite überwechseln. Könnte das hier passieren?
Ja, ich denke, das tat es auch.
Es scheint so, dass es kranken Menschen, die Medikamente nehmen, besser geht. Einige haben genug Lebenskraft, auf die sich die Natur stützen kann, um das Gift so weit aus dem System zu entfernen, dass der Kranke, wenn er eine Zeitspanne der Ruhe hat, sich erholt. Aber das sollte nicht den eingenommenen Medikamenten zugeschrieben werden, denn sie haben die Natur nur in ihren Anstrengungen gehindert. Der ganze Verdienst sollte nur den wiederherstellenden Kräften der Natur zugeschrieben werden. Gott hat diese Kräfte in das System mit eingebaut. Als ich mit der Gesundheitsreform anfing und die schlechten Gewohnheiten losließ, wurde ich unglaublich krank. Denn zum allerersten Mal hat mein Körper die Gelegenheit, sich von Giften zu befreien.
Das stimmt.
Am Rücken ging mir die ganze Haut ab. Mir war hundeelend.
Sag mal, wurde dir damals vorgehalten, dass das von deiner Ernährung kam?
Natürlich, die ganze Zeit über. Und ich habe so viel Gewicht verloren.
Ah, du warst sogar kränklich.
Mir ging es nicht gut und die Leute sagten, nun, das geschieht dir recht. Wenn du deine Ernährung so verändern willst. Und als ich dann diese sogenannte Heilungskrise überwunden hatte und es wieder aufwärts ging, nahm ich auch wieder zu. Meine Kräfte nahmen auch zu. Ich bin jetzt kein junger Hüpfer mehr, aber ich kann immer noch Dinge herumtragen und wenn ich müsste, könnte ich dich auch noch hochheben. Aber das ist doch einfach erstaunlich. Da gab es diesen Mann, der schon gut in seinen 80ern war und er bestieg jeden Tag einen Berg. Er wohnte gleich bei einem Berg und das war sein Training. Dann ging er mit 86 zu seinem Arzt und sagte ihm, Herr Doktor, also jetzt fällt es mir schon etwas schwerer, auf diesen Berg zu steigen als vor 5 Jahren. Und der Doktor sagte, das liegt an Ihrer Ernährung. Er war 86 Jahre alt.
Und er hatte seine Ernährung schon seit vielleicht 40 Jahren.
Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Arztes ist vielleicht 56. Ich bezweifle, dass der Arzt in diesem Alter überhaupt noch auf den Berg steigen würde. Aber das sagt doch einiges über die Denkweise der Menschen.
Ja, nur mal Interesse halber. Wie lange ernährst du dich schon so?
33 Jahre.
33 Jahre. Hier haben wir ein Beispiel mit 33 Jahren Erfahrung.
Es ist nicht so, dass man nicht krank wird. Man wird schon krank. Und es ist auch nicht so, dass man überhaupt keine Beschwerden hat. Man hat schon Beschwerden, aber du kämpfst dich ohne Medikamente durch.
Wobei man beachten muss, dass es dabei nicht nur um die eigene Gesundheit geht, sondern es dient auch deinem klaren Verstand.
Das ist das Wichtigste von allen. Gut, lesen wir noch Manuskript 49. In unseren Sanitarien propagieren wir die Verwendung einfach Heilmittel. Wir raten vom Gebrauch von Medikamenten ab, denn diese vergiften das Blut. In diesen Einrichtungen sollten vernünftige Unterweisungen erfolgen, wie man essen, trinken, sich kleiden und wie man leben sollte, damit die Gesundheit bewahrt bleiben kann. Martin, sogar die Bekleidung spielt mit hinein. Wenn man um der Mode willen im Winter hauchdünne Bekleidung trägt, um das zur Schau zu stellen, von dem man meint, dass es öffentlich zur Schau gestellt werden sollte, ist das doch dumm. Nichts anderes als Dummheit. Es trägt auch zur Gesundheitshaltung herbei. Bakterien lieben und gedeihen bei einer niedrigeren Umgebungstemperatur als der Körpertemperatur. Und weil in der Lunge normalerweise wegen des Luftaustauschs und der Verdunstung eine etwas geringere Temperatur herrscht, weil wir ja andauernd ein- und ausatmen, ist das erste Organ, das normalerweise angegriffen wird, die Lunge. Aber wenn einem kalt ist und die Extremitäten kalt sind, dann wird man im Grunde zu einer Brutstätte für Pathogene. Man sollte deshalb die Körpertemperatur im Auge behalten und sich den Umständen entsprechend bekleiden. Das sind alles wichtige Dinge, was Essen und Trinken und Kleidung betrifft, um das Leben zu erhalten. Hier ist ein weiteres Zitat aus How to Live. Darin sagt sie, die Krankheit, gegen die das Medikament gegeben wurde, mag verschwinden, aber nur um als Hautkrankheit, Geschwüren, schmerzhaft erkrankten Gelenken und in einer gefährlicheren und tödlichen Form wiederzukehren. Weißt du, Martin, ich hielt Gesundheitsvorträge in Deutschland. Und da war diese Dame im Rollstuhl. Sie war schon gut in ihren 80ern und in einem Altersheim. Und sie wurde zu den Vorträgen gebracht. Sie veränderte mit ihren gut 80 Jahren ihren Lebensstil. Und als ich später 4 Jahre danach wieder nach Deutschland kam, ging sie selbstständig nach vorne und sagte mir, dass sie wieder in ihre Wohnung zurückkehrt und aus dem Altersheim ausgezogen ist. Ihre Finger waren von den vielen Jahren, die sie an Arthritis gelitten hatte, immer noch verkrümmt. Doch die Schmerzen waren verschwunden und sie konnte ihre Glieder wieder richtig gebrauchen. Das ist doch erstaunlich, was geschieht, wenn man seinen Lebensstil verändert.
Die Kirche hat ja einige Gesundheitseinrichtungen in Südafrika. Und die Geschichten und Erfahrungen, die man da zu hören bekommt. Wir hatten mit einer Einrichtung sehr engen Kontakt, wenn man sieht, wie die Leute hineingehen und dort für 10 Tage bleiben. Und was für eine Genesung stattfindet, das ist so erstaunlich.
Richtig. Sehen wir uns jetzt etwas die Plagen an. In der 7. Plage kamen wie angekündigt Donner und Hagel, vermischt mit Feuer, die alles Kraut zerstörten, Bäume zerschlugen und so weiter und so weiter. Es war der Engel der Vernichtung. Manchmal kann es durchaus möglich sein, dass Engel der Vernichtung Botschaften an die Menschheit geben. Während diese es anderen Dingen zuschreibt, dem Klimawandel oder was auch immer. Und dann gibt es Aussagen in Patriarchen und Propheten und den Spirit of Prophecy über jene schicksalshafte Nacht, als die Erstgeburt getötet wurde. Sie hatten sehr genaue Anordnungen. Sie mussten dieses Lamm opfern und das Blut an die Türpfosten und den Türstutz streichen. Und genauso müssen wir das Blut des Lammes auf die Pfosten und den Türstutz unseres Herzens streichen, nicht wahr?
Etwas möchte ich noch anmerken. Sie mussten das ganze Lamm essen.
Ja, deshalb kam die ganze Familie der Clan zusammen. Das Fleisch wurde mit bitteren Kräutern gegessen.
Das war kein
Leckerbissen.
Genau. Und auch keine Ernährungsanweisung.
Nein, es ging um Typologie.
Ganz genau.
Und so sollte jeder eine kleine Portion davon nehmen. Und dann kam um Mitternacht der Todesengel und vernichtete die Erstgeburt. Nun, diese Warnung war schon von Anfang an ergangen. Mose wusste, dass die Erstgeburt sterben würde, aber es fing erst mit all den anderen Dingen an. Das Wasser, das zu Blut wurde und so weiter und so weiter. Die wichtige Sache, die wir wissen müssen, ist, dass Christus der unsichtbare Anführer Israels war. Im Buch Die Engel lesen wir, in Ägypten verbreitete sich rasch die Kunde, dass die Israeliten zum Roten Meer gelangen wollten. Pharao sammelte seine Streitkräfte. Von den hervorragendsten Männern seines Reiches begleitet, führte der König das angreifende Heer. Das ist faszinierend, Martin, dass er bei seinem Angriff nicht nur die Armee, sondern auch Menschen aus dem Volk mit sich nahm. Nicht nur das Militär,
nein,
auch die Priester waren dabei. Es war eine Koalition aus Kirche, Staat und dem Volk.
Ja.
Es gab eine kollektive Denkweise, eine babylonische kollektive Denkweise. Lasst uns den Planeten bereinigen von unserem Feind. Die Hebräer lagerten am Meer. Plötzlich gewahrten sie in der Ferne blitzende Waffen und rollende Wagen, die Vorhut eines großen Heeres. Entsetzen ergriff die Israeliten. Einige schrien zum Herrn, aber die meisten liefen zu Mose und beklagten sich. Werden wir ähnliche Erfahrungen machen?
Definitiv.
Werden einige sagen, die Fanatiker unter uns, die tragen die Schuld für dieses Unglück.
Ja.
Passiert es schon?
Ja, das passiert
okay.
Schon.
Okay, das ist doch sehr interessant. Ruhig und zuverlässig erwiderte er dem Volk, fürchtet euch nicht, stehet fest und sehet zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Der wunderbaren Wolkensäule, dem Gotteszeichen, das sie vorwärts gehen hieß, waren sie wohl gefolgt. Nun aber fragten sie sich untereinander, ob sie nicht großes Unglück bedeutete. Hatte sie das Volk nicht auf die falsche Seite des Berges auf einen ungangbaren Weg geführt? Der Engel Gottes erschien den Verblendeten als Unglücksbote. Martin, wenn es zu diesem finalen Zusammenprall kommt, wird es so aussehen, als ob Gottes Volk umzingelt ist und es keinen Ausweg gibt. Und viele werden schreien, dass wir in die falsche Richtung geführt wurden. Und ein Erlass wird herauskommen, bringt sie um. Und wenn man bis dahin keinen Glauben hat und auch bekannte Pflichten nicht befolgt hat, wie können Engel dich da beschützen?
Das können sie nicht, weil du verblendet bist.
Richtig. Also Martin, hier beschwert sich das Volk Gottes und murrt und sie haben das Rote Meer noch nicht einmal durchschritten. Nicht wahr? Und sie sagen, wurden wir nicht in die falsche Richtung geführt?
Richtig, wir wurden hierher gebracht, um zu sterben.
Ja, haben wir von Gott Fehlinformationen erhalten? Einige Leute gehen sogar so weit, dass sie sagen, Pharaos Zauberer sind diejenigen, denen wir folgen sollten. Wir haben das schon erwähnt, denn Gott hat erkannt, wie brillant sie sind und hat ihnen deswegen das ganze Fachwissen verliehen, dass sie uns die Medikamente geben können, mit denen wir das durchstehen.
Ja.
Ist es nicht so? So verblendet kann man werden. Aber dann durchquerten sie das Rote Meer. Und es war noch viel Ägyptisches in ihnen. Und jetzt kommt der knifflige Teil. Gott versucht ihnen beizubringen, Ägypten hinter sich zu lassen.
Ja.
Sie hatten diese beständige Neigung, zurück nach Ägypten zu gehen.
Ja, sie sehnten sich nach Ägypten.
Sie sehnten sich nach den Kaffeebuden und dem Kakao, die sie in Ägypten hatten. Und die Fleischtöpfe Ägyptens, die doch so lecker waren. Und das ganze verkehrte Essen. Und jetzt wurden sie auf eine andere Ernährungsform gesetzt. Oh weh. Lesen wir von da an weiter, denn das ist sehr wichtig für unsere Zeit. 2. Mose Kapitel 16, Vers 7 bis 15. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, denn er hat euer Murren gegen den Herrn gehört. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben. Sie murrten, weil sie kein Fleisch bekamen. Und am Morgen Brot in Fülle, Denn er, der Herr, hat euer Murren gehört, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn.
Your murmurings are not against us, but against the Lord.
So Martin, sie wollten wieder die Fleischtöpfe Ägyptens und murrten gegen Mose. Antitypisch wollen die Leute die Fleischtöpfe Ägyptens und die Kaffees und sie murrten gegen den Geist der Weissagung. Es ist genau das Gleiche. Und Mose sprach zu Aaron, sage der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, kommt herzu vor den Herrn, denn er hat eure Murren gehört. Und es geschah, als Aaron zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels redete, da wandten sie sich zur Wüste und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Und der Herr redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Sage ihnen, zur Abendszeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Halten wir hier kurz inne. Hat Gott das Gleiche mit seinem antitypischen Volk?
Ja.
Er sagte zu seinem Volk, der Verzehr von Fleisch ist kein Prüfstein für die Gemeindezugehörigkeit. Aber wenn ihr so weitermacht, werdet ihr euer Unterscheidungsvermögen verlieren. Und ihr werdet eine Segnung entbehren, die ihr hättet haben können. Nicht wahr? Es ist genau das Gleiche. Entsprach ihrem Willen und toleriert es. Er sagte nicht, weg mit ihnen. Es soll kein Prüfstein für die Gemeindezugehörigkeit sein, okay?
Ich finde interessant, was ich hier lese. Das Fleisch sättigte sie nicht.
Es sättigte nur ihre Gelüste.
Ja, aber das Brot am Morgen, das sättigte sie.
Denn das Brot ist das Wort, das Fleisch wurde. Sehen wir weiter. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager, und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Und als die Kinder Israels sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Das bedeutet das Wort Manna. Mose aber sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Es gab also etwas, was gut für sie war, und etwas, das schlecht für sie war, das er aber erlaubte.
Ja.
Beschwerten sie sich über das Gute oder über das Schlechte?
Über das Gute.
Nichts als dieses Manna. Manna.
Und das war das erste Mal.
Ja. Im Antitypus, denn wir sprechen hier über die Typologie. Der Herr hatte in seiner Gnade den Kindern Israels, die aus Ägypten herausgekommen waren, erlaubt, ihren Gelüsten nachzugehen. Er riet ihnen davon ab. Er sagte ihnen, dass sie gegen Gott murrten. Aber er erlaubte es. Haben wir dazu eine Analogie?
Ja.
Ja, es ist Gottes Volk, erlaubt, und deshalb denken sie, dass es okay ist. Und sie sagen dir sogar, dass es okay ist.
Genau.
In einer äußerst lautstarken Art und Weise. Okay, aber spulen wir etwas vor. Sie sind Kanaan schon viel näher. 2. Mose 16, Vers 35. Und die Kinder Israels aßen das Manna 40 Jahre lang, bis sie zu dem Land kamen, in dem sie wohnen sollten. Bis sie an die Grenzen Kanaans kamen, aßen sie das Manna. Es ist lebensnotwendig, dass wir das Manna essen.
Richtig.
Wir müssen den Charakter Christi verinnerlichen. Darin liegt auch eine Botschaft über die Gesundheitsreform als Teil seines Charakters. 4. Mose 11, 18 bis 20. Und du sollst zum Volk sagen, heiligt euch für morgen und ihr werdet Fleisch essen. Martin, das ist doch interessant.
Ja.
Denn es war ihnen ja erlaubt worden, Fleisch zu essen, nicht wahr? Jetzt kommt das zweite Mal, dass sie murren und es sie nach Fleisch gelüstete. Und das Erste, was Gott ihnen sagt, heiligt euch. Anders gesagt, erklärt er dem Volk, denkt sehr gut darüber nach und forscht in der Schrift, ob ihr auf dem rechten Wege seid oder nicht. Heiligt euch für morgen. Und diejenigen, die sich heiligten, gelüsteten nicht nach Fleisch.
Nein.
Und ihr werdet Fleisch essen, denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben und ihr sollt essen. Nicht bloß einen Tag lang sollt ihr essen, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht 20 Tage lang, sondern einen ganzen Monat lang, bis es euch aus der Nase wieder herauskommt und euch zum Ekel wird. Ist Gott jetzt dafür oder dagegen?
Es sieht definitiv nicht danach aus. Genau genommen sagt er ihnen, gut, wenn ihr das haben wollt, sollt ihr es bekommen.
Okay. Nun, Martin, wenn du es wirklich tust, bist du dann nicht aufsässig und ungehorsam?
Doch.
Okay. Weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen habt, weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir nur aus Ägypten gezogen? Das ist ziemlich deutlich, oder?
Das Ganze macht Gott traurig.
Ja, es trifft ihn. Gehen wir zu 4. Mose 21, Vers 5. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose, warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Das ist eine interessante Aussage. Es lag nicht schwer im Magen. Martin, weißt du, es gibt da etwas Interessantes. Die Menschen verwechseln das Sättigungsgefühl mit guter Nahrung. Die Menschen sagen, das sättigt mich nicht. Ich fühle mich nicht gesättigt. Was ist denn dieses Sättigungsgefühl, Martin? Es kommt von einem Magen, der nicht leer ist. Er bleibt voll. Das ist etwas sehr Wichtiges. Wenn du gute Nahrung isst, geht es hinein, durch den Magen, aus dem Magen heraus und in dein Blut hinein. Nicht wahr? Und du hast Energie, um zu rennen oder für etwas anderes. Wenn du ein Frühstück mit Getreide, Nüssen, Samen und Früchten hast, braucht es nicht lange, um verdaut zu werden und es gelangt in den Körper. Wenn du jetzt ein Frühstück mit Schinken, Eiern und weiterem Fleisch hast, fühlst du dich sehr gesättigt.
Denn es bleibt drinnen.
Ja, es ist sättigend. Es ist keine leichte Speise.
Es sättigt, aber bleibt im Magen.
Es bleibt im Magen. Gelangt es in dein Gewebe, um dich mit Energie zu versorgen?
Es dauert viel länger und benötigt viel mehr Energie dazu aus deinem System.
Richtig. Wenn du also einen Marathon laufen willst, müsst ihr ein Frühstück mit Schinken, Eiern und Rippchen haben wollen? Oder lieber ein Frühstück mit Früchten und Getreide und solchen Sachen?
Das ist schon erstaunlich. Dann wird man das Frühstück mit Früchten und Getreide nehmen.
Mit Bananen und dergleichen?
Ja.
Wer wird also eher den Marathon gewinnen?
Derjenige, der pflanzenbasiert ist.
Richtig. Aber die Menschen lieben dieses anhaltende Sättigungsgefühl. Eines der Nahrungsmittel, die ein sehr anhaltendes Sättigungsgefühl liefern, ist Käse. Denn es werden Stunden um Stunden benötigt, um ihn zu verdauen. Wenn du Früchte und Getreide isst, sind die in 2-3 Stunden aus dem Magen hinaus. Das heißt, sie versorgen den Körper mit Energie und die lässt dich laufen. Wenn man dem Käse hinzufügt, dann kann das bis zu 10 Stunden im Magen bleiben. Das bedeutet, dass die Energie aus der Nahrung nicht zur Verfügung steht. Dieses Zeug sättigt mich nicht. Nichts als diese leichte, elende Speise. Die gleichen Argumente werden vorgebracht, wie schon in jenen Tagen. Wir leben in der gleichen Zeit. Vers 6. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als das Manna. Gott sagt zu ihnen, nur zu, esst das Zeug und seht, wie gut es euch damit geht. Martin, wird es einen Antitypus geben? Lesen wir weiter in 4. Mose 11, 31 bis 34. Da fuhr ein Wind aus von dem Herrn und trieb Wachteln vom Meer her und streute sie über das Lager eine Tagesreise weit hier und eine Tagesreise weit dort, um das Lager her etwa 2 Ellen hoch über der Erdoberfläche. Das ist kaum zu fassen. Da machte sich das Volk auf an diesem ganzen Tag und die ganze Nacht und an dem ganzen folgenden Tag und sie sammelten die Wachteln und wer am wenigsten sammelte, der sammelte 10 Homer. Das ist ein ganzes Bad voll. Und sie breiteten sie weithin aus um das Lager her. Und sie waren so gefräßig, dass sie es schon aßen, bevor es überhaupt richtig gekocht war.
Ja, sie haben es halb gar gegessen.
Genau. Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen und noch nicht verzehrt war, das ist ganz wichtig, da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk und der Herr erschlug sie mit einer sehr großen Plage. Daher nannten sie jenen Ort Lustgräber, weil man dort das lüsterne Volk begrub.
Martin,
wenn das der Typus ist, nähern wir uns dann einem Antitypus?
Nein, wir sind schon da.
Wir sind im Antitypus. Martin, sie sind noch nicht in Kanaan. Sie sind noch auf dem Weg nach Kanaan. Gott hat ihnen erlaubt, ihren schlechten Ernährungen nachzugehen. Und es war kein Prüfstein für die Gemeindezugehörigkeit. Aber jetzt kam der Konflikt näher. Und Gott sagte ihnen, heiligt euch, heiligt euch. Und das Schlimmste war, dass sie es noch nicht einmal hinuntergeschluckt hatten. Es war also nicht das Fleisch, das sie umbrachte.
Nein, da wirkte noch nichts.
Es war ihre Lust, die ihnen etwas tat. Eine Plage traf sie und sie starben. Martin, wenn der Antitypus dabei ist, dem Typus nachzufolgen, sagst du dazu, dass wir schon da sind? Wenn Menschen, die es besser wissen sollten, aber gegen eine bekannte Pflicht rebellieren, weiterhin darin beharren, denn damals starben viele an einer Plage, weil das ja nicht die letzte Plage war.
Nein.
Es war einfach eine Plage, die die Leute niederstreckte. Genau genommen war es eine Pandemie, die sich da ereignete. Hältst du es dann für möglich, dass die Überlebenden, die genauso gefräßig waren, aber eben nicht starben, als das Fleisch zwischen ihren Zähnen war, die anderen, die nicht mitmachten, anklagten, schuld am ganzen Niedergang zu sein?
Ja.
Klagten sie nicht Mose an, dass er das Problem wäre?
Doch, er führte uns hierher, um zu sterben. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch sein Fehler.
Denkst du, dass das passieren könnte?
Ja.
Und wer wird am lautesten schreien?
Die Leute, die die Wachteln essen.
Richtig. Sind es nur die Leute, die die Wachteln essen, die jetzt notwendigerweise krank werden können? Oder denkst du, dass andere auch krank werden können?
Die können auch krank werden.
Natürlich können die auch krank werden.
Aber der Unterschied ist doch das, was wir vorhin schon gelesen hatten. Wenn wir die uns bekannte Pflicht erfüllen, dann kann Gott uns zumindest beschützen mit seinen Engeln und dergleichen. Aber wenn man seine Pflicht nicht erfüllt, gibt es nicht einmal die Möglichkeit, dass das geschehen kann.
Okay, bescheren wir jetzt eine unangenehme Überraschung. Sagt der Geist der Weissagung nicht, dass Gott viele, die Älteren und sogar kleine Kinder zur Ruhe legt, um sie zu schonen? Vor allem diejenigen, die nicht stark genug sind, durch diese Zeit hindurchzugehen, auf die wir zusteuern? Es kann sehr verwirrend sein.
Ganz recht.
Es kann also viele Leute geben, die wirklich nach dem Willen Gottes wandeln, die in so einer Situation zur Ruhe gelegt werden können. Und das ist eine verwirrende Angelegenheit.
Das stimmt. Es kann schon verwirrend sein, aber da muss man sich des Unterschieds zwischen Hiob und Mose bewusst sein.
Aha.
Was war in Hiobs Zeit das Problem?
Das war Satan.
Aber zu Moses Zeit schien es Mose selbst zu sein.
Aber es war das Volk, das sich beschwerte.
Ja.
Wir werden von allem etwas in unserer gegenwärtigen Zeit haben und es werden Menschen sterben. Es können Leute sein, die völlig geheiligt sind, die sterben. Und man fragt sich, warum sterben die? Ist etwas in unserer Botschaft falsch? Aber wenn wir uns mit dem Geist der Weissagung gewappnet haben und verstehen, dass Gott in seiner Gnade Menschen vor der großen Auseinandersetzung zur Ruhe legt, aber dass auch viele der Rebellen, die wohlbekannte Pflichten vernachlässigen, zur Ruhe gelegt werden.
Those who have neglected known duty will also be put to sleep.
Man muss unterscheiden können, wenn man mit diesen Themen konfrontiert wird. Das ist keine leichte Aufgabe.
Nein, gar nicht. Denn wie du es schon erwähnt hast, diejenigen, die die bekannte Pflicht erfüllen, sie werden angeklagt werden.
Ja, sie werden angeklagt werden. Wenn wir uns Psalm 78, Vers 18 ansehen, steht da, und sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihre Gelüste. Martin, darum geht es. Die Gesundheitsreform ist ein wichtiger Bestandteil in dieser letzten großen Schlacht. Psalm 106, 14 bis 15. Sie gierten voller Begierde in der Wüste, stellten Gott in der Einöde auf die Probe. Da erfüllte er ihnen ihre Bitte und er sandte Schwindsucht in ihre Seele. Das ist die Konsequenz. Schwindsucht. Auszerrung, eine Leere, eine Unfähigkeit zu unterscheiden. 1. Korinther 10, Vers 6. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begieren werden, so wie jene begierig waren. Ich kann schon beipflichten, wenn Leute vielleicht sagen, die Gesundheitsreform ist nicht die Religion. Aber sie ist der rechte Arm.
Ja.
Und sie ist eng mit der Botschaft verbunden.
Stimmt.
Und sie ist keine unbekannte Pflicht.
Nein.
Sie ist eine wohlbekannte Pflicht. Und sie wird so negativ wahrgenommen.
Richtig.
Wenn sie doch in Wirklichkeit etwas Positives ist.
Ja.
Und du wirst nicht wissen, dass sie etwas Positives ist, bis du sie umgesetzt hast.
Stimmt. Und du musst sie richtig umsetzen. Nehmen wir ein Beispiel. Ich möchte es nicht eine vegane Ernährung nennen, weil man da andere Assoziationen hat, also eine pflanzenbasierte, vollwertige Ernährung. Aber wenn man es so sagt, keine tierischen Produkte, gut und schön. Aber auch Cola enthält keine tierischen Produkte. Man kann dabei durchaus noch viele schlechte Nahrungsmittel zu sich nehmen.
Ja, Pasteten, Kuchen, Kekse mit haufenweise Zucker, süße Sachen und all diese Dinge. Nun gut, aber die Gesundheitsreform muss keine Entbehrung bedeuten. Man muss sein Essen genießen, es muss eine Freude sein. Man muss sich an der Vielfalt erfreuen, die der Herr zur Verfügung stellt. Und es gibt Mittel und Wege der Zubereitung, die vorzüglich schmecken und trotzdem gesund sind. Man muss sich damit beschäftigen, sich etwas anstrengen. Genauso wie das geistliche Leben nicht von alleine kommt, so bedarf auch das körperliche Wohlbefinden einiger Anstrengung. Wenn man nur schlummert, verkümmert man. Wenn man es nicht benutzt, verliert man es. So ist es mit allem. Fassen wir kurz zusammen. Die Gesundheitsreform ist nicht das Evangelium, aber es ist der rechte Arm des Evangeliums. Es ist eine wohlbekannte Pflicht. Es ist sogar ein Gebot Gottes. Wir sind aufgefordert, uns zu heiligen. Uns wurde ein alternativer Lebensstil gegeben und eine alternative medizinische Anweisung, die in unserer Zeit bitterlich vernachlässigt wird. Und wir folgen der Typologie bis aufs i-Tüpfelchen. Und ich bin entsetzt bei dem Gedanken, dass wir an der Schwelle zum zweiten Teil dieser Typologie stehen. Und möge Gott uns helfen, es einzuordnen, wenn diese Dinge geschehen. Wenn Menschen zu deiner Seite fallen und du dich fragst, was passiert denn in unseren eigenen Reihen? Möge Gott uns Weisheit geben, jede bekannte Pflicht zu erfüllen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, es ist ein komplexes Thema. Und das Körperliche kann nicht vom Geistlichen getrennt werden, wie auch der Arm nicht ohne großen Verlust vom Körper abgetrennt werden kann. Himmlischer Vater, gib deinem Volk in dieser unserer Zeit Weisheit und hilf uns, uns in dein Wort zu versenken und täglich an diesem leichten Brot Anteil haben, denn dein Joch ist leicht, damit wir unterscheiden können, was richtig und falsch ist. In Jesu Namen, Amen.
Amen.